Dieser Podcast wird präsentiert von Art on Ice. Nothing beats life.
NZZ Akzent.
Vor zwei Monaten an einer Medienkonferenz in Spanien. Der spanische Verkehrsminister Óscar Puente erzählt von großen Plänen. Er kündigt an, dass zwischen Madrid und Barcelona bald Schnellzüge unterwegs sein sollen mit 350 Stundenkilometern statt wie bisher mit 300 Stundenkilometern.
Poniendo nuestra red a 350 por hora, nos convertiremos en...
Spanien werde das einzige Land sein neben China, wo das möglich sei. Aus heutiger Perspektive aber wirkt diese Medienkonferenz und diese großartige Ankündigung doch irgendwie etwas unpassend, Florian.
Ja, innerhalb eigentlich einer Woche hat sich das ganze Szenario komplett geändert und der Minister muss jetzt über Mängel sprechen und nicht mehr über Erfolge, denn mehrere Zugunglücke, davon ein großes innerhalb von so kurzer Zeit mit insgesamt 46 Toten, sind natürlich ein Vorfall, der, zumal er nicht isoliert ist, grundsätzliche Fragen heraufbeschwört. Mhm. Und bei den Menschen jetzt auch eine doch tiefere Unsicherheit hervorgerufen hat, wie sicher eigentlich es noch ist, in den Zug zu steigen, sei er hochgeschwindigkeitsmäßig unterwegs oder nur im Nahverkehr.
In Spanien trauen sich seit den fatalen Unfällen viele nicht mehr, mit dem Zug zu fahren. Unser Spanien-Korrespondent Florian Haupt erklärt die strukturellen Gründe dafür. Ich bin Antonia Moser. Vor etwa zwei Wochen ist in Andalusien ein Zug entgleist. 45 Menschen sind gestorben. Kurz darauf gab es weitere Unfälle auf dem Bahnnetz. Und du sagst, jetzt, so ein bisschen später, haben die Menschen immer noch irgendwie ein komisches Gefühl und Angst. Merkt man das in Spanien?
Ja, ich war gerade vor ein paar Tagen wieder in Sants, hier Barcelona Sants, das ist quasi der Hauptbahnhof, wo sowohl Geschwindigkeitszüge ankommen und abfahren, als auch der wesentliche Knotenpunkt von dem Regionalverkehr ist. Und in beiden Bereichen sind schon deutliche Folgen festzustellen. Also bei den Hochgeschwindigkeitszügen sieht man einfach, dass die Züge Verspätung haben. Die waren sonst immer komplett pünktlich. Jetzt fahren die Lokführer teilweise absichtlich langsamer, als sie dürften, weil sie selber sozusagen misstrauisch sind.
Okay.
Also über die Gleiszustände und im Nahverkehrsbereich, wo normalerweise 100.000 Menschen pro Tag ein- und ausgehen, merkt man einfach, dass es zwischen den Schranken eher so gemächlich zugeht wie auf einem Provinzbahnhof. Ob das jetzt immer daran liegt, dass die Leute Angst haben oder ob sie einfach in dem Chaos der letzten Wochen überhaupt nicht mehr wissen, fährt überhaupt der Zug, wann fährt er und sich deshalb alternative Transportwege suchen, ist dann im Einzelnen schwer zu sagen, aber es ist sicherlich eine Mischung aus beidem.
Also weiß man denn jetzt genau, was hinter diesem großen Zugunglück dahinter steckt? Also auch, ob sowas gerade wieder passieren könnte?
Ja, also wahrscheinlich handelt es sich um einen Schienenbruch. Die Kommission ermittelt immer noch. Es werden dann aber immer Hypothesen teilweise veröffentlicht, teilweise sickern sie durch. Es kann sein, dass sozusagen, es gab da Renovierungsarbeiten, dass ein neuer Teil von einem Gleis bei einem Anschluss zu einem anderen Teil da irgendwas nicht richtig gut funktioniert hat. Man hat festgestellt, an den Rädern des vorderen Waggons, sozusagen die Waggons, die noch nicht entgleist sind, die noch drüber gekommen sind, waren große Kerben, die darauf schließen lassen, dass sie gegen ein anderes Gleisteil, dass die dagegen gefahren sind. Ähnliche Kerben hat man auch bei den zwei Zügen festgestellt, die vorher die Stelle passiert hatten. Und quasi haben dann die hinteren Zugteile, haben das dann einfach nicht mehr, haben sozusagen diesen kleinen Sprung auf das nächste Gleisstück nicht mehr geschafft.
Okay.
Und waren dann im Loch und sind deshalb entgleist. Der entgegengesetzte Zug ist dann, wie man von Anfang an vermutet hat, hat diese hinteren Zugteil dann touchiert, ist dann selber noch hunderte Meter weiter gefahren, entgleist, lag dann teilweise eben in einem Abhang. Und das ist dort, wo die meisten Menschen zu Tode gekommen sind.
Du hast jetzt von diesem Zug erzählt, wo 45 Menschen eben gestorben sind. Du hast aber auch noch andere Unfälle erwähnt. Waren das dann genau die gleichen Probleme, also dass man denkt, da steckt was Größeres dahinter?
Da lagen die Dinge ein bisschen anders. Es war vor allem in der Region Katalonien, wo es tagelang geregnet hatte, auch Sturm gab. Mhm. Und dort hatte sich, also in dem Zug, wo es die meisten Verletzten gab und wo der Lokführer auch zu Tode gekommen ist, hatte sich von einer Autobahn eine Mauer gelöst und ist auf das Gleis gekracht. Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Mhm. Das war einer von mehreren Vorfällen, die im Rahmen dieses Unwetters sich ereignet hat und das dann dazu geführt hat, dass dann tagelang der ganze Zugverkehr hier eigentlich gestoppt wurde und auch die Lokführer selber sich geweigert haben, weiter auf diesen Nahverkehrslinien zu fahren.
Also das heißt, da geht es vor allem um fehlenden Unterhalt, also man hat nicht gut zum Netz geschaut.
Ja, also wenn wir uns jetzt den tragischen Unfall anschauen, den Andalusien, der hat sich auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke ereignet und da kann man schon sagen, dass ja, ist man so ein bisschen wahrscheinlich auch Opfer des eigenen Erfolgs quasi oder des eigenen Mythos in dem Sinne, dass dort wahnsinnig viel investiert wurde in den letzten Jahren. Spanien hat das längste Hochgeschwindigkeitsnetz Europas, das zweitlängste Netz der Welt. Aber klar, je länger so ein Netz ist, desto mehr muss man auch warten, weil wenn man einfach mehr Gleise hat. Mhm. Und da gleichzeitig sozusagen auch aus Prestigegründen sehr darauf geachtet wurde, möglichst viele Kilometer zu machen, ist einerseits eben weniger Geld dann im Topf gewesen für die Wartung. Andererseits gab es eben immer mehr zu warten. Und zum Dritten konzentriert sich eigentlich der Verkehr in diesem riesigen Netz, konzentriert sich vor allem auf drei Strecken. Madrid-Barcelona, Madrid-Andalusien, dort, wo das Unglück passiert ist, und Madrid-Valencia, wo es gleichzeitig die privaten Anbieter, die seit einigen Jahren auf den Markt zugelassen wurden, die betreiben sogar nur diese Strecken. Das heißt, diese Strecken sind ungleich höher belastet auch als früher. Und in dieser Gemengelage ist dann die Wartung offenbar zu kurz gekommen.
Aber hat denn das nie jemand gemerkt oder was gesagt?
Naja, das ist eben etwas, worüber im Land auch viel diskutiert wird, jetzt weil die Eisenbahnergewerkschaft und die Lokführer insbesondere, die ja quasi diejenigen sind, die jeden Tag über die Gleise fahren, die ein Gefühl dafür haben, wie die Strecken beieinander sind, mehrfach in den letzten Jahren gewarnt hatten. Zuletzt im August hatten sie sich an die Schienenbetreibergesellschaft, an die Bahngesellschaft, an das Ministerium gewandt und ihren Bedenken Ausdruck verliehen und sozusagen auch explizit angeregt, dass man nicht mehr so schnell fahren sollte, bis die Renovierung nicht vonstatten gegangen ist. Und man hat dafür aber keine Antwort bekommen. Und in dem anderen Fall in Katalonien, im Nahverkehr, über den wir vorher gesprochen haben, hat sogar an demselben Dienstag, als dann abends zwei Züge entgleisten, unter anderem der, wo der Lokführer gestorben ist, hatten sie an demselben Dienstag noch gewarnt und gebeten, den Verkehr einzustellen, weil bekannt war, dass bei einer gewissen Wetterlage, dass genau solche Vorfälle passieren konnten. Und auch da hat man das, wurde das ignoriert.
Das heißt dann aber, schuld sind eigentlich die Bahngesellschaften, die diese Bedenken einfach ignoriert haben.
Absolut, absolut. Also es gibt da sozusagen zwei Akteure. Das eine ist die staatliche Bahngesellschaft Renfe, die Züge betreibt und die Fahrpläne managt und so weiter. Und dann gibt es die ADIF, das ist die sozusagen das Schienennetz managt. Und beide haben immer wieder bedenkenlos dann eigentlich den Verkehr freigegeben, haben im Hochgeschwindigkeitsnetz auch nach dem Unfall immer am nächsten Tag gesagt, okay, man kann jetzt wieder mit 300 km/h fahren. Da haben die Lokführer sich dann geweigert, in dieser Geschwindigkeit zu fahren. Und haben im Regionalverkehr dann auch einen Tag später die Schienen wieder freigegeben. Da haben dann auch die Lokführer einfach gestreikt. Mhm. Und das verstärkt so ein bisschen den Eindruck, dass da, kostet es, was es wolle, eben die Züge wieder fahren mussten und nicht genügend Augenmerk auf die Sicherheit gelegt wurde. Und besonders im Regionalverkehr ist es schon ein längeres Ärgernis. Und da ist man dann auch irgendwo bei der Politik.
Wir sind gleich zurück.
Art on Ice. Erlebe James Bay, Jess Glynn, Stress, Stefanie Heinzmann und Noah Vera Gut zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 26. Februar bis 7. März in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artonice.com.
Man hat also in Spanien geklotzt bei den Hochgeschwindigkeitszügen, den Unterhalt dabei aber ein bisschen vergessen. Du hast jetzt aber gesagt, das ist auch im Regionalverkehr ein großes Problem. Was ist denn da genau los?
Es ist ein Wort, das ist Unterfinanzierung. Mhm. Das wird auch allseits eingeräumt. Es gab jetzt konkret eben, was wir schon angesprochen haben, die Warnungen, dies waren aber auch nicht die ersten. Es gab Vorfälle immer wieder in den letzten Jahren, jetzt allein hier in Katalonien, wo sich das Rodalies nennt, dieses Nahverkehrsnetz. Es gab einen Fall im Juni, hunderte Passagiere waren da stundenlang eingesperrt in dem Zug. Mhm. Es gab einen anderen im Oktober, wo dann die Bilder durch das Land gingen, wie die Leute zu Fuß irgendwie nach Hause gehen mussten, neben den Bahngleisen. Okay. Und das konnte man alles noch so ein bisschen als skurril abbuchen. Aber das Thema ist hier seit Jahrzehnten auf der Tagesordnung und tatsächlich ein großes Ärgernis im Alltagsleben. Und jetzt durch die jüngsten Vorfälle ist sich das ganze Land jetzt ein bisschen bewusst geworden, wie der Zustand eigentlich ist.
Du hast gesagt, unterfinanziert. Was heißt es denn zahlenmäßig? Gibt es da irgendwelche Zahlen, wie viel oder wie wenig man da investiert hat?
Ja, man kann das eigentlich mit ein paar Zahlen ziemlich gut auf den Punkt bringen. Also es gibt nach einem Bericht oder nach einer Untersuchung eines unabhängigen Rechnungshofes wurden zwischen 2000 und 2018, in dem Zeitraum, der analysiert wurde, 56 Milliarden Euro in den Fernverkehr investiert, aber nur 3,6 Milliarden in den Nahverkehr. Mhm. Und wenn man dem jetzt gegenüberstellt, dass 500 Millionen Menschen im Jahr ungefähr den Nahverkehr nutzen, aber nur 40 Millionen den Fernverkehr, dann gibt sich da natürlich eine Schieflage, die man plakativ, wenn man will, auf den Punkt bringen kann, damit das sozusagen für 12-mal so viel Menschen nur ein 1/15 in etwa des Geldes investiert wird. Auch wenn das, wie gesagt, etwas verkürzt ist, weil natürlich Hochgeschwindigkeit mehr kostet, weil die Leute da mehr Geld auch für ein Ticket zahlen, weil sich da vielleicht das anders refinanziert. Aber trotzdem ist natürlich das Ungleichgewicht so eklatant, dass das natürlich auch eine politische Debatte nach sich zieht.
Aber was sagt denn jetzt die Politik dazu? Also die geben ja das Geld eigentlich aus. Wie konnte es denn so zu einem Missverhältnis kommen?
Ja, das ist eine lange Entwicklung, in der mehrere Faktoren zusammenkommen. Das eine ist eben das Prestige, dass man auch diese Hochgeschwindigkeitszüge geben und eine bewusste Politik, die angestoßen wurde seit Anfang dieses Jahrhunderts, sozusagen die gesamte Provinz an die Hauptstadt Madrid anzudocken. Mhm. Da gibt's dann auch Strecken, die teilweise kaum benutzt werden, so Geisterbahnhöfe sogenannte, sind dann da gebaut worden. Und dieses ganze Geld ist dann natürlich umso weniger da für den Nahverkehr. Insbesondere der katalanische Nahverkehr ist eben sehr unterfinanziert. Das ist auch seit Jahrzehnten schon bekannt und ein Ärgernis und ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum sich überhaupt in den letzten Jahrzehnten hier so eine massive Unterstützung auch für die Unabhängigkeit formiert hat. Also ein wirklich wesentlicher Grund sind tatsächlich diese Züge. Da gab es auch schon Demonstrationen, die so ein bisschen als eine der Wurzeln eigentlich auch gelten für diese ganze Unzufriedenheit, die irgendwie über eine vermeintliche Benachteiligung aus Madrid entstanden ist.
Mhm. Aber kommt jetzt da politischer Druck auf?
Ja, also der Verkehrsminister ist jetzt schon unter Druck. Also er hat jetzt schon eine sehr transparente Kommunikation eigentlich gemacht. Das wird insgesamt auch anerkannt, aber gerade weil er den Mund eben sehr voll genommen hat, weil er vor einem Jahr noch sagte, die spanische Bahn ist im größten Moment ihrer Geschichte.
España vive el mejor momento ferroviario de su historia. Pero para que lo entienda mejor usted, le voy a hacer un símil. El sistema ferroviario español vive exactamente.
Muss er sich natürlich dafür jetzt auch umso mehr rechtfertigen. Man muss dazu aber sagen, dass dieser Stolz im Allgemeinen durchaus verbreitet war und auch jetzt noch hochgehalten wird. Also Pedro Sanchez, der Ministerpräsident, hat dieser Tage auch gesagt, die Hochgeschwindigkeitszüge bleiben ein Stolz von Spanien, der andalusische Ministerpräsident, also von der Region, wo das Unglück war, hat auch gesagt, wir dürfen jetzt bloß keine Angst haben, in Züge zu steigen und die Züge bleiben sicher und wir sollten jetzt nicht anfangen, alles grundsätzlich in Frage zu stellen.
Aber passiert da jetzt auch wirklich was oder sind das einfach nur leere Worte?
Naja, es werden alle Gleise überprüft. Das ist auch was, worauf die Lokführer jetzt noch mehr drängen werden, weil sie teilweise auch in Interviews gesagt haben, bei uns geht es ja ums eigene Leben. Und der Verkehrsminister hat das dann ja in so einem Kommentar fast so ein bisschen belächelt. So, naja, die Emotionen sind ja verständlich, zwei Kollegen gestorben, aber es sollen jetzt alle mal wieder so ein bisschen runterkommen. Auch das hat nicht gerade zu seiner Popularität beigetragen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Situation, in der wir jetzt sind. Also es wurden dann viel gemeinsame Kommissionen gebildet quasi aus Schienenbetreibern, aus Bahngesellschaft und aus Lokführern, die dann sozusagen Testfahrten gemacht haben, die jetzt gemeinsam dieses Netz abklopfen, dass das auch wirklich sicher ist. Aber Stand jetzt fahren die Züge, die Hochgeschwindigkeitszüge, immer noch langsamer und ist der Regionalverkehr in Katalonien immer noch sehr unregelmäßig.
Das klingt jetzt noch nicht so, als hätte man das Problem ganz gelöst. Was heißt denn das jetzt für die Sicherheit? Also kann man das überhaupt sagen? Ist der Bahnverkehr noch sicher in Spanien? Also kann ich vielleicht meine Sommerreise, die ich nach Spanien plane, mit dem Zug machen?
Ja, normalerweise ist ja in solchen Fällen dann, wenn es Unglücke gab, dann wird umso mehr auf die Sicherheit geschaut. Und bei aller Kritik gibt es jetzt ja niemanden, der ein geringeres Interesse daran haben kann, dass sich Unglücke wiederholen als die Betreibergesellschaften, als die Regierung. Das Hochgeschwindigkeitsnetz ist natürlich an sich auch ein Standortvorteil, ob für Unternehmen, ob für Touristen, für wen auch immer. Es ist komfortabel, es ist schnell. Es gibt wahnsinnig häufige Verbindungen, also besonders zwischen Barcelona und Madrid. Und es ist auch günstig, seitdem es eben mehrere Anbieter gibt. Ob jetzt als Besucher aus der Schweiz oder aus Deutschland oder woher auch immer man unbedingt in Katalonien den Regionalverkehr nehmen muss, also ist jetzt eine andere Frage. Und vielleicht, wenn man nicht so viel Zeit hat, dann muss man vielleicht nicht unbedingt den Zug nehmen, gleich vom Flughafen, sondern lieber einen Bus oder ein Taxi.
Florian, ganz herzlichen Dank.
Ich danke. Tschüss, Antonia.
Das war unser Akzent mit Spanien-Korrespondent Florian Haupt. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.